Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 21. Die extreme Rechte und die Sicherheitsbehörden. Mit Heike Kleffner.
Hallo Heike Kleffner. Wir starten mit der Standardfrage. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Ich bin Heike Kleffner, ich bin freie Journalistin und seit 2018 auch Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Hier spreche ich ja vor allen Dingen als Journalistin und als Herausgeberin von einer Reihe von Sammelbänden, die sich genau mit dem Thema Rechtsextreme in Sicherheitsbehörden beschäftigen. Zum einen habe ich gemeinsam mit Matthias Meissner, einem Kollegen, der ganz lange Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin war, zwei Sammelbände mit genau diesem Schwerpunkt herausgegeben. 2019 den Sammelband Extreme Sicherheit. Da haben wir eigentlich zum ersten Mal alle bis dahin eher so verstreuten Recherchen von Kolleginnen, vor allem der Taz, aber auch der Süddeutschen und anderen, gebündelt zu diesem Thema und haben gesagt, es geht nicht, dass der damalige Innenminister, muss man ja sagen, Horst Seehofer, immer noch verharmlosen von Einzelfällen spricht. Und dann haben wir 2022 nochmal nachgelegt, nämlich mit Staatsgewalt, und haben vor allen Dingen die Frage gestellt, was ist aus den großen Skandalen geworden? Wie waren die disziplinar- und strafrechtlichen Ermittlungen? Und gleichzeitig bin ich auch Mitherausgeberin mit einer Gruppe renommierter JuristInnen, also zum Beispiel Kathi Lang und Steinke, Nele Austermann, Tore Vetter, Max Pichel und Leo Esen, von dem jetzt inzwischen seit 5 Jahren erscheinenden Report Recht gegen Rechts. Da schauen wir vor allen Dingen, was ist eigentlich in der Justiz los? Also wie wird durch die Staatsanwaltschaften, durch die Gerichte eigentlich der Schutz der Demokratie, der Grundrechte sichergestellt? Und gibt es auch in der Justiz ein Problem mit rechtsextremen Staatsanwältinnen und RichterInnen?
Du bist inhaltlich ja schon jetzt in verschiedene Themen eingestiegen, Themen, die aber in sich stark verschränkt sind. In Bezug auf extreme Sicherheit hast du gesagt, ihr wolltet, dass das nicht mehr als Einzelfälle verharmlost wird. Dann bleiben wir doch mal dabei. Kannst du mal ungefähr skizzieren, wie groß das ganze Phänomen, also extrem rechte Einstellung und aktiv Rechtsextreme in den Sicherheitsbehörden ist?
Wenn wir da genauer reingucken, dann sehen wir zum einen fatalen Gewöhnungseffekt, nämlich wir haben uns wirklich alle daran gewöhnt, dass quasi wöchentlich neue Meldungen auftauchen zu rassistischen, rechtsextremen, antisemitischen Chatverläufen, Gruppen, Nachrichten unter Polizistinnen oder auch Bundeswehrsoldaten. Zuletzt gab es eine größere Meldung oder einen größeren Skandal aus Hamburg. Und dieser Gewöhnungseffekt verweist auch darauf, dass es so ein wirklich nicht erklärliches Zuversichtsparadox oder Optimismusparadox, nenne ich es mal, bei den allermeisten Innenpolitikerinnen gibt. Nämlich zu sagen, ja, wir haben diese Einzelfälle, ja, es ist ein Problem, aber wir haben es schon alles irgendwie im Griff. Und gleichzeitig muss man wirklich sagen, das Ausmaß, ja, dazu liegen uns keine verlässlichen Zahlen vor. Nachdem wir extreme Sicherheit veröffentlicht haben und eben nach den vielen Recherchen von Kolleginnen, insbesondere aus der Taz, aber auch zum Beispiel von Dirk Labs, der dazu ja auch eins der Standardwerke geschrieben hat, gab es eine erste politische Reaktion vom Bundesinnenministerium, das nämlich erstmals 2020 sogenannte Lageberichte zu Rechtsextremisten und Reichsbürgern in den Sicherheitsbehörden veröffentlicht hat. Inzwischen gibt es 3 dieser Lagebilder. Und wenn man da genauer reinschaut, dann sieht man, dass diese Zahl von maximal 400 Fällen, beispielsweise aus den Länderpolizeien und der Bundespolizei, dass die wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein kann. Und man sieht eben eine sehr, sehr uneinheitliche Meldepraxis aus den 16 Bundesländern. Das wiederum ist jetzt auch nicht so richtig überraschend, weil eben Polizei-Ländersache ist und wie die Länder auf dieses grassierende Problem reagieren, ist eben tatsächlich sehr uneinheitlich. Zahlen, die uns wirklich beunruhigen sollten, und das sind die Studienergebnisse der sogenannten MEGAFU.
Die Studie Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten, kurz MEGAWO, ist eine Reaktion auf die von der Wissenschaft und Zivilgesellschaft häufig geforderte Studie zu Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Polizei. Das damalige Innenministerium betonte, dass es sich explizit nicht um die geforderte Rassismusstudie handle.
Für diese Studie gab es 2 Runden Online-Befragungen bundesweit, weil es, man muss es auch einschränkend sagen, ein großes Bundesland gab, das sich gar nicht daran beteiligt hat, nämlich Baden-Württemberg. Insgesamt haben mehr als 40.000 Beamte, Beamtinnen, beziehungsweise insgesamt sind jeweils mehr als 40.000 Fragebögen ausgefüllt worden. So. Und die erste Erhebung war zwischen 2021 und Oktober 2022, also im Winter 2021 und Oktober 2022. Und die zweite Befragung war im November 2023 bis zum März 2024. Das ist wichtig zu wissen, weil es bestimmte Befunde dann gibt, die zeigen, wie insbesondere antimuslimischer Rassismus, aber eben auch Rassismus und Hass und Hetze gegen Geflüchtete, die wir ja beides im politischen Diskurs, im medialen Alltag sehen und die natürlich durch die AfD insbesondere befeuert werden, wie sich das auch in dem Antwortverhalten der Polizeibeamtinnen in dieser Studie niederschlägt. Und wenn wir da jetzt genauer reinschauen, dann haben in der ersten Befragung 11% der Teilnehmenden eingeräumt, eine muslimfeindliche Haltung zu haben, also antimuslimischen Rassismus zugestimmt. Und bei 28%, also immerhin ein Drittel, waren mindestens ambivalent. Und also wir reden von 2021, 2022 so. Und in der zweiten Befragungsrunde, ja, nur 2 Jahre später, stieg der Anteil derjenigen, die eben sich zu antimuslimischen Einstellungen bekannt haben, auf 17% an. Ja, und der Anteil derjenigen, die von einer mindestens ambivalenten Haltung gesprochen hat oder die das eingeräumt haben, lag bei über 30%. Und eine ähnliche steigende Tendenz zu rassistischer Ablehnung von Geflüchteten sehen wir eben, wenn man in die Befragungsergebnisse reinschaut zu der Frage, wie verhalten, also wie stehen, welche Einstellungen haben Polizistinnen und Polizisten gegenüber Asylsuchenden? Ja, da sagen ablehnend, abwertend bei der ersten Runde der Befragung rund ein Drittel und 40% hatten eine ambivalente Einstellung. Und bei der zweiten Befragungsrunde stieg dann eben die Ablehnung auf über 40% und bei der Ambivalenz waren es immerhin noch 37%. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist es, glaube ich, wirklich, wirklich zentral, auf die Warnungen von Tobias Ingelstein und Raphael Beer zu hören, die sagen, welche Strukturen sind es eigentlich in der Polizei, die derartige Haltungen und Äußerungen befördern und was tun Führungsbeamte, aber eben auch, also was tut die Polizeispitze, aber was tun eben auch führende InnenpolitikerInnen, um diese Aussagen und auch die Aussagen zu autoritären Einstellungen wirklich innerhalb der Polizei zu problematisieren und Lösungen zu finden, Wege zu finden, demokratische, demokratieorientierte Werte in der Polizei wirklich zu verankern. Einzelne Bundesländer haben dann ja auch jeweils nochmal eigene Befragungen gemacht. Also zuletzt zum Beispiel die Polizei in Hamburg. Da sind die Werte genau wie bei der Megafo-Studie. Und dann gibt es halt immer wieder die klassischen Reaktionen der Polizeigewerkschaften, die sagen halt, ja, die Studien sind ja gar nicht sozusagen repräsentativ, weil sich immer nur ein bestimmter Anteil an Polizistinnen und Polizisten daran beteiligt. Das kann man so sagen. Da muss man aber auch sagen, selbst wenn man alle Verzerrungen rausnimmt, große Einstellungs- und sonstige Befragungen haben immer nur Ausschnitte aus der Bevölkerung. Und das andere ist, Polizei insbesondere hat ja auch spezielle Befugnisse, ja, und gehört zu einer der wenigen Gruppen in Deutschland, die legal Waffen tragen dürfen, die an der Waffe ausgebildet werden, die freiheitsentziehende Maßnahmen auf Anweisung natürlich der Staatsanwaltschaft, aber eben bei Gefahr im Vollzug auch ad hoc vollziehen können. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass hier eine Garantie besteht, dass die Beamtinnen und Beamten sich demokratischen Werten verpflichtet fühlen und dem Schutz der demokratischen Grundordnung. Und aus anderen Studien wissen wir eben, dass ein Drittel aller Polizeibeamtinnen angibt, im letzten Jahr rassistische Äußerungen von Kollegen und Kolleginnen erlebt zu haben. Und bei Befragungen zu Misogynie und Rassismus und Antisemitismus, die Polizeibeamten durch Kolleginnen selbst erleben, sehen wir ähnliche Werte. Und auch das wäre ja eigentlich ein wichtiger Grund, warum die Polizeiführung und Innenpolitiker auf dieses Problem reagieren müssten. Nämlich auch der Schutz der eigenen Beamtinnen und Beamten vor genau eben gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit müsste eigentlich ein Anliegen aller sein.
Wenn es so viele Fälle gibt, würdest du sagen, es gibt bei Menschen mit extrem rechter Einstellung auch einfach eine klare politische oder funktionale Motivation, aktiv den Dienst bei den Sicherheitsbehörden aufzunehmen?
Es gehört halt zur Geschichte der Bundesrepublik und auch zur Geschichte des Nachwendedeutschlands, dass extreme Rechte eine hohe Faszination mit dem Dienst an der Waffe haben. Ja, sei es bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Und insbesondere in beiden Institutionen in Eliteeinheiten. Und wenn wir jetzt in die großen Skandale der letzten Jahre, aber auch Jahrzehnte reinschauen, dann sehen wir eben, dass es immer wieder von Kollegen oder Kolleginnen und unbeteiligten BürgerInnen Warnungen gab, beispielsweise im Fall von Nordkreuz.
Nordkreuz war eine rechtsextreme Gruppe, die sich auf einen Tag X vorbereitet hatte und an diesem vermeintlichen Tag des Zusammenbruchs der politischen Ordnung Linke und FlüchtlingshelferInnen ermorden wollte. Nordkreuz war Teil des extrem rechten Hannibal-Netzwerks. Der Gründer von Nordkreuz war ehemaliger Fernspäher und zeitweise als Beamter bei der Spezialeinheit des LKA Mecklenburg-Vorpommern. Er war schon während seiner Dienstzeit aufgefallen, so brachte er Bücher über die SS mit zur Arbeit oder trug Kleidung mit rechtsextremen Slogans. Mehrere Mitglieder von Nordkreuz waren Ex-SoldatInnen oder waren zu dem Zeitpunkt im Dienst bei Sicherheitsbehörden.
Ja, da haben Kolleginnen und auch Bürgerinnen sich an Dienstvorgesetzte dieser eine Spezialeinheit gewandt und haben gesagt, hey, das ist eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe, eine Eliteeinheit und da haben sich erwiesenermaßen bekannte rechtsextreme Akteure drin versammelt. So, es wurde ignoriert. Das Gleiche sehen wir, wenn wir noch weiter zurückgehen, im NSU-Komplex. Auch da, es gab Polizisten und Polizistinnen, die eng in den Neonazi-Strukturen der 1990er Jahre soziale und auch politische Kontakte hatten und auch Neonazis, die zur Bundeswehr gegangen sind, die dort teilweise auch als Offiziere dann gelandet sind, die explizit den Dienst an der Waffe gemacht haben, weil sie den Zugang zu Waffen, Sprengstoff und Schießübungen ausnutzen wollten, um damit ihre politischen Ziele zu verfolgen. Ja. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Und eine weitere Gruppe, die wir, glaube ich, da auch nicht vergessen dürfen, sind Justizbeamte. Ein großes Ermittlungsverfahren, ein großer Komplex, ist aktuell immer noch die drei Verfahren gegen die Hauptbeschuldigten im Fall des mutmaßlich rechtsterroristischen Netzwerks um Prinz Royce, also diese als Reichsbürgerverschwörung verharmloste große Gruppe, unter anderem eben Polizisten, eine Richterin und Ex-AfD-Abgeordneten aus Berlin, Elitesoldaten. Und man muss einfach wirklich festhalten, es ist keine Ausnahme.
Nochmal auf deinen Hinweis, dass auch immer wieder Ausrüstung bei den Sicherheitsbehörden verschwindet. Gerade sind in Sachsen-Anhalt ja drei Granatwerfer verschwunden. Wir reden hier also auf einem Niveau, das auch Kriegswaffen umfasst. Mit dem Blick auf stärkere Militarisierung und Aufrüstung durch Sondervermögen, glaubst du, da ist doch mal eine zusätzliche Gefahr? Oder sagst du, ach, ein Chat, das werden die schon nicht klauen und aufgerüstet sind sie sowieso?
Der Zugang der extremen Rechten zu Kriegswaffen, zu Waffen, zu Munition in wirklich Zehntausender Auflagen, zu Sprengstoff, zu Granaten, ist jetzt schon so hoch und das Ausmaß von Waffenfunden so beunruhigend, dass ich eher sagen würde, was dringend beschleunigt werden müsste, wäre die Strafverfolgung. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel angucken, dieser ganze Skandal um den Schießplatz in Mecklenburg-Vorpommern, der auch im Kontext des Nordkreuz-Komplexes erst bekannt geworden ist, die Zehntausende Schuss Munition von SEK-Beamten, die eben dort verschossen wurden und die aber auch von SEK-Beamten eben aus den jeweiligen Landesbeständen, sagen wir mal, freundlich entnommen wurden. Da sehen wir einfach, dass die Justiz sehr, sehr langsam ist, wenn es darum geht, hier die strafrechtlichen Ermittlungen mal überhaupt in die erste Instanz zu bringen. Ja? Also schauen wir aufs SEK Sachsen. Da ist immerhin ein ganzer SEK-Zug aufgelöst worden. Das Landgericht Dresden, ja, hat ein erstinstanzliches Urteil, was noch nicht rechtskräftig ist, erst 2025 gegen einen von drei angeklagten Beamten gesprochen, wegen veruntreuender Unterschlagung und Bestechlichkeit zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro. So. Und es ist auch klar, dadurch, natürlich gibt es Rechtsmittel, wird es in die nächste Instanz gehen wahrscheinlich, und diese strafrechtliche Bearbeitung und dann nachgeordnet die disziplinarrechtliche Bearbeitung wird sich noch über Jahre hinziehen. Und das ist natürlich auch was, was eine wirklich schwierige Signalwirkung hat, ja. Nämlich eigentlich, dass es nicht so eine hohe Priorität hat.
Du hast es zwar schon mehrmals angesprochen, aber nochmal ganz konkret. Wie sehen denn aktuell die Mechanismen der BRD aus, um mit rechtsextremen Einstellungen in den Sicherheitsbehörden und, wie du ja auch angemerkt hast, rechtsextremen Straftaten aus den Sicherheitsbehörden umzugehen? Und ich meine damit zum Beispiel auch Chatgruppen, die ja immer wieder auftauchen.
Wer jetzt reingucken möchte, was denn in diesen Chats eigentlich geteilt wird, so, der kann einerseits bei Frag den Staat nachschauen, und das empfehle ich wirklich allen, weil da nämlich die Chatnachrichten aus den Chats des sogenannten Idiotentreffs veröffentlicht sind.
Der Idiotentreff war die Chatgruppe von 5 BeamtInnen des 1. Reviers in Frankfurt am Main. In der Chatgruppe wurden Darstellungen von Adolf Hitler, Hakenkreuzen und weitere nationalsozialistische Symbole sowie Verharmlosungen des Holocausts geteilt. Dazu besteht der Verdacht, dass aus dieser Gruppe die geschützten Meldedaten von Seda Bashar Yildiz, Rechtsanwältin und Nebenklägerin im NSU-Prozess, an die Gruppe NSU 2.0 weitergegeben wurden.
Diese Nachrichten, ja, haben bis heute keine abschließende disziplinarrechtlichen Strafen nach sich gezogen, und strafrechtlich hat das OLG Frankfurt entschieden, dass es die Anklage, die die Staatsanwaltschaft Frankfurt dann nach vielen Jahren Ermittlungen erhoben hat, eben nicht zulassen würde. Sprich, es gibt keine strafrechtlichen Konsequenzen. Und der Umgang mit dieser Dienstgruppe des 1. Reviers in Frankfurt ist letztendlich symptomatisch für eine weit verbreitete Rechtsprechung, die sagt, in den rechtsextremen Chatgruppen fehlt die für strafrechtliche Konsequenzen notwendige Öffentlichkeit. Also die notwendige Öffentlichkeit bei der Verbreitung eben von unter 86a fallenden, zum Beispiel Holocaust-Leugnung oder Verherrlichung. So, trotzdem bestehen ja begründete Zweifel daran, dass Polizeibeamtinnen, die die Nachrichten, die ich jetzt mal gleich einfach zitieren werde, also die nachfolgenden Nachrichten verbreiten, sich wirklich dem Schutz der Demokratie und aller, die hier leben, verpflichtet fühlen. So. Und dazu lese ich jetzt mal aus Chat-Nachrichten, die in der SEK-Gruppe verbreitet wurden, die in der Nacht des 19. Februar in Hanau das Haus des Täters umstellt hatte und dort im Einsatz war. Wem fühlen sich SEK-Beamtinnen verpflichtet, die in einem Chat ein Bild einer Kiste mit Weihnachtsschmuck, verziert mit Hakenkreuzen, Sieg Heil und Porträts von Adolf Hitler, sowie die Nachricht posten? Zitat: Habe gerade den Weihnachtsschmuck aus dem Keller geholt. Zum Glück alles heil, in Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Zitat Ende. Wie verlaufen Einsätze, wenn Elite-Polizistinnen sich in Chatnachrichten über polizeiinterne Fortbildungen zu interkultureller Sozialkompetenz mit kotzenden Smileys und Äußerungen wie, Zitat, richtiger Hass wollte die nicht machen, weil die haben mich einfach gebucht, Zitat Ende, und Zitat Anfang, 3 Tage über Polizei, Ausländer und so. Überhaupt keinen Bock. Fuck. Zitat Ende beschweren und den Chat mit, Zitat, alle erschießen einfach beenden. Und tatsächlich ist es keine akademische Frage. Für Said Idris Hashemi und Anne Kurcovic, die ihren Bruder und im Fall von Anne Kurcovic den Sohn verloren haben, ist es wirklich eine Frage, die sie bis heute erschüttert und auf die sie keine Antwort bekommen haben. Seit Idris Hashemi hat Volker Bouffier, damals eben noch Ministerpräsident von Hessen, im Juni 2021 gefragt, können Sie sich in uns hineinversetzen, Herr Bouffier? Ihr Bruder, Ihre Freunde werden durch einen Rassisten ermordet. Sie rufen die Polizei und es kommen weitere Rassisten, um Ihnen zu helfen. Und die Antwort von Bouffier fiel eben sehr kurz und knapp aus. Nur weil die Beamtinnen so eine Gesinnung hätten, heißt das ja nicht, dass sie ihren Job nicht gut machen würden. Und genau diese Haltung steht wirklich beispielhaft für die Art und Weise, wie sich nicht nur in Hessen politisch Verantwortliche vor rechtsradikale Polizistinnen stellen und die Verantwortungsübernahme einfach verweigern.
Und dann würde ich hier auch schon meine letzte Frage stellen. Was wären denn deine Anforderungen und Thesen an Verantwortliche, um mit dem gesamten Problem besser bzw. adäquat umzugehen?
Meiner Ansicht nach geht es wirklich darum, dass Innenpolitiker in aller demokratischen Parteien die Warnungen von Polizeibeamtinnen, von WissenschaftlerInnen, von Anwältinnen und von Menschenrechtsorganisationen ernst nehmen. Immer wieder habe ich es bei Lesungen mit Polizeibeamtinnen zu tun, die sagen, naja, so wie ihr das Problem beschreibt, kratzt es tatsächlich noch an der Oberfläche und die Situation ist viel dramatischer. Viele Polizeibeamtinnen, die sich dem Schutz der Demokratie und demokratischen Werten verpflichtet fühlen, und das sind ja glücklicherweise wirklich sehr viele, sagen auch, sie geraten extrem unter Druck. Sie sind mit Vorwürfen von Netzbeschmutzung konfrontiert. Sie sehen sich gemobbt beispielsweise, wenn sie konkret rassistisches Verhalten oder auch extralegale Gewaltanwendung durch Kolleginnen kritisieren. Und sie sagen auch, der Schutz von Whistleblowerinnen ist nach wie vor wirklich löchrig und ungenügend. Und sie sagen eben, und das, glaube ich, sehen wir, wenn wir jetzt auf die OLG-Prozesse gegen die Reichsbürgergruppe gucken, ebenso wie in die anderen Rechtsterrorismus-Ermittlungsverfahren, die aktuelle Normalisierung von Rechtsextremismus, von wirklich menschenverachtlichen Rassismus und Antisemitismus führt eben auch zum gesteigerten Selbstbewusstsein explizit rechtsextrem positionierter Polizistinnen, Soldatinnen und Staatsanwältinnen und auch RichterInnen. Und da braucht es von Seiten der politisch Verantwortlichen eine klare und eindeutige Haltung, die nicht nur darin bestehen kann, in Sonntagsreden und Worthülsen auf das Problem zu reagieren, sondern die ein eindeutiges Bekenntnis zu beispielsweise den Änderungen im Disziplinarrecht auf Bundesebene beinhaltet und auch eine Anwendung dieser disziplinarrechtlichen Regelungen verlangt, die auch dazu steht, dass in der letzten Wahlperiode eben auf Bundesebene ein Polizeibeauftragter eingeführt wurde, der ja noch nicht mal besonders große Kompetenzen hat und die wirklich verlangt, dass in den Bundesländern, wo das Disziplinarrecht schon geändert wurde, dass disziplinarrechtliche Maßnahmen auch tatsächlich sich nicht über Jahre hinziehen, sondern konsequent und adäquat eben auch zeitnah ergriffen werden. Denn sonst ist das Signal an diejenigen Polizeibeamtinnen, die sich für demokratische Werte und die demokratische Grundordnung einsetzen, eben auch, dass sie sich entmutigt fühlen.
Danke an Heike Kläffner für das intensive und sehr, sehr lange und spannende Gespräch. Wir haben die aktuellen und angesprochenen Arbeiten von Heike Kläffner in den Shownotes verlinkt. Natürlich, wie immer, danke an alle Zuhörenden. Auf der rechten Spur findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz, bei allen gängigen Podcast-Plattformen und bei dem Podcatcher Podigy.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 21. Die extreme Rechte und die Sicherheitsbehörden. Mit Heike Kläffner. In der nächsten Folge sprechen wir mit Andrea Röpke über die rechte SiedlerInnenbewegung. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.